HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ich heb jetzt hier den Stein hoch und dann sehe ich hier auch Feuerameisen.
Es gibt halt auch Insekten, die ich nicht so leiden kann, zum Beispiel Wespen.
Es stellte sich heraus, dass die Tochter sich wohl dort Bettwanzen eingehandelt hat.
Es ist in der Tat so, dass die Anzahl der Insekten in den letzten Jahren, eigentlich bereits seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts, enorm abgenommen hat.
Sehr nährwertreich, haben ernährungsphysiologisch einen sehr hohen Nährwert, vor allem Proteine.
Die asiatische Tigermücke ist schwarz mit weißen Streifen, sticht auch tagsüber und ist besonders aggressiv.
Die Insekten haben gegenüber normalem Vieh so viele Vorteile, dass das echt im Kommen ist. Auch was den Ausstoß von Treibhausgasen oder den Wasserverbrauch betrifft.
Spätestens jetzt haben Sie es vielleicht gemerkt. Heute am 20. August ist Weltmoskitotag. Aber brauchen wir den? Im Sommer ist doch gefühlt jeder Tag Moskitotag, wenn wir immer wieder um uns schlagen, um diese Plagegeister in die Flucht zu schlagen und dann am Ende doch jedes Mal selbst die Flucht ergreifen müssen. Brauchen wir da wirklich den Weltmoskitotag? Schließlich erinnert dieser Tag ausgerechnet an Sir Ronald Ross, dem wir seit 1897 die Erkenntnis verdanken, dass Moskitos Malaria übertragen. Was uns doch geradezu mit der Nase darauf stößt, welch ein Übel Insekten in sich bergen können, bei denen auch so schon vielen von uns übel wird, weil sie Insekten einfach ekelhaft finden. Aber ja, wir brauchen diesen Tag, weil wir Insekten brauchen, weil wir selber in der Falle sitzen, wenn wir Insekten in die Falle locken, weil wir zwar auf ihre Stiche gern verzichten würden, aber als menschliche Wesen ohne sie keinen Stich machen können. Wir müssen nicht unbedingt schwärmen für sie, die uns umschwärmen, aber es sollte uns jucken, ob die Insekten dieser Welt abschwirren müssen oder ob sie sich bekrabbeln können und wann sie eher bedroht als bedrohlich sind. Nehmen wir uns also einen Tag Zeit für diese nervigen Nutztiere zur Klage über die Plage und um ihren Segen zu belegen. Fiese Viecher oder, wie wir lernen, Insekten zu lieben, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit dem Kollegen David Alf, dem dieser Lernprozess besonders schwerfallen wird, wenn er ihn überhaupt jemals bewältigen kann oder will. Denn Insekten, genauer gesagt Moskitos, lieben zu lernen, das ist die schwerstmögliche Aufgabe für einen, der im Laufe seines Lebens geradezu einen Hass auf sie entwickelt hat, was ihn selbst sogar ein Stück weit fassungslos macht.
Hass ist ein großes Wort und irgendwie auch plump. Das ist so maximal, so verwahrlost. Wer hasst, disqualifiziert sich für so vieles. Nein, Hass, das schickt sich nicht. Aber ich hasse sie. Diese kleinen, miesen, hinterhältigen Viecher. Einfach alles an ihnen ist schlecht. Es geht bei ihrem Aussehen los. Wespen, die stehen zu ihrer Aggression. Die sehen böse aus, die verhalten sich böse, die sind böse. Aber Mücken, kleine, zarte Wesen, schweben grazil durch die Luft, aber in ihnen schlummert dieselbe zerstörerische Blutlust wie in jeder Agrowespe. Sie nutzt das Dämmerlicht, da wo ich zur Ruhe kommen möchte, mich niederlasse, um zu regenerieren, genau da wittert sie mich. Und dann schleicht sie sich an. Sie kommt nicht durchs gleißende Licht auf mich zugeflogen, nein, sie nutzt den Schatten, das Halbdunkel. Und wenn ich sie bemerke und schnell das Licht einschalte, dann fliegt sie blitzartig und gar nicht mehr grazil ins letzte dunkle Eckchen und hart aus. Ja, werden Sie sagen, so sind sie, die Mücken, nichts Neues, lästig, ja, aber Hass, vielleicht überreagiert er ein klitzekleines bisschen. Ich sage Ihnen mal, was überreagiert. Meine Haut, wenn ich gestochen werde. Das sind nicht so kleine rote Punkte, an denen man so lustig rumkratzen kann, die dann aber auch nach ein paar Stunden oder spätestens nach einem Tag wieder abgeklungen sind. Ich bekomme etwas, was in meiner Familie Flatscher genannt wird. Tellerartige Erhebungen, erst hell und hart, dann rot und warm. In der Mitte bildet sich im Laufe der nächsten Tage ein dunkelroter Fleck, der sich binnen einer Woche zu einem Hämatom entwickelt. Ja, ich hätte auch blauer Fleck sagen können, aber das wird meinem Hass nicht gerecht. Mit diesem Hämatom laufe ich mindestens 10 Tage herum. Und es tut nicht nur weh wie ein Hämatom, halt so weh tut, natürlich juckt es weiter. In jeder Familie gibt es diese wiederkehrenden Anekdoten. In meiner gibt es die, wie ich mal mit 4 Jahren nur in Socken in den Kindergarten gehen konnte. 2 Mückenstiche, an jedem Fuß einer, haben diese derart anschwellen lassen, dass ich in keinen Schuh mehr reingepasst habe. Ja, ich hasse Mücken, mit allem, was dazugehört. Ich will nicht nur, dass sie verschwinden, ich will, dass sie leiden, so wie ich leide. habe ich die Mücke gefunden und erschlagen und findet sich dann ein kleiner Blutfleck an der Wand, der Beweis, dass sie es war, die mich gestochen hat, dann erfüllt mich das mit einer Genugtuung, die mich bisweilen selbst erschreckt. Diese Mordlust, die Blutrünstigkeit. Vielleicht bin ich nicht besser als die Mücken. Aber glauben Sie bloß nicht, dass ich geläutert hier rausgehe. Der Hass will kultiviert werden. Nur so kann ich dieses plumpe Gefühl bewahren, denn ich brauche es. Als Bewältigungsstrategie. Ja, ich hasse Mücken.
So beißend und stechend also kommt mein Kollege David Alf daher, wenn er sich verbal auf Moskitos stürzt. Seine durchaus mutmachende These, dass Hass kultiviert werden will, weil er sich sonst nicht bewahren lässt und dass Hass demnach womöglich verschwindet, wenn man ihn nicht kultiviert. Diese These heben wir uns auf jeden Fall mal für unsere nächste Sendung über den Hass auf. Heute aber, am Weltmoskitotag, geht es bei uns um Insekten, die mit Abstand größte Tierklasse der Welt, denn immerhin gibt es mehr als 1 Million bekannte Insektenarten auf der Welt. Und weil es viele Menschen gibt, die ähnlich wie der Kollege David Alf und zum Teil aus durchaus nachvollziehbaren Gründen einen Großteil dieser Arten als schädlich bis lebensgefährlich betrachten, werden pro Jahr 5 Milliarden Dollar für die Bekämpfung von Insekten ausgegeben. Auch die Firma von Hans-Dietrich Reckhaus hat jahrzehntelang ihr Schärflein dazu beigetragen und tut das teilweise immer noch, denn dieses Unternehmen stellt seit Jahrzehnten unter anderem Ameisenköder, Ungezieferspray, Mottenpapier und Fliegenfänger her. Aber seit 8 Jahren, seit 2012, ist das Unternehmen dabei, sich zu wandeln zu einer Firma, die Insekten retten will, statt sie zu bekämpfen. Und der Inhaber, Hans-Dietrich Reckhaus, ist seitdem gerade auch als Insektenschützer unterwegs und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum jede Fliege zählt«. Guten Abend, Herr Reckhaus.
Guten Abend, Herr Klapp.
Als Sie Ihr Unternehmen von Ihren Eltern übernommen und zunächst in seiner ursprünglichen Form weitergeführt haben, sind Sie da zunächst ein überzeugter Insektenbekämpfer gewesen?
Ja, die Mücke, das war ein wunderbarer Bericht, den Sie gerade gesendet haben. Die Mücke hat mich total genervt, ich habe draufgehauen. Aber auch bei Fliegen, Ameisen, ich hatte kein schlechtes Gewissen.
Was hat dieses schlechte Gewissen dann wach werden lassen und Sie zum Umdenken gebracht?
Das geht alles zurück auf 2 Künstler, die ich beauftragt habe, für eine Fliegenfalle von mir eine tolle Kunstaktion zu machen, damit meine Falle bekannt wird und ich in die Regale der großen Handelsunternehmen komme. Und die beiden Künstler haben gesagt, für eine Fliegenfalle machen wir keine Kunst. Fliegenfallen sind nur schlecht. Und überhaupt, Herr Reckhaus, wie viel Wert hat eine Fliege für Sie als Insektenbekämpfer? Und diese Frage hat mich im Markt getroffen. Ich habe mein Geschäft in Frage gestellt und bin tatsächlich zu einem großen Liebhaber geworden, zu einem großen Insektenliebhaber. Und ich kann auf keine Ameise und Fliege mehr schlagen. Aber die Mücke im Schlafzimmer, da muss ich Ihrem Kollegen recht geben, da haue ich auch noch drauf.
Gut, aber Sie werden seiner Klage ja jetzt womöglich ein Kurzplädoyer für Insekten, für den Nutzen von Insekten entgegenhalten können. Was würden Sie da ins Feld führen in Ihrer neuen Haltung?
Also ohne Insekten überleben wir Menschen nur wenige Monate. Die Wissenschaft weiß das lange. Ich möchte nur 2 Fakten einfach mal bringen. Ohne Insekten hätten wir keine Tiere und keine Pflanzen mehr. Also Insekten sind immer Teil der Nahrungskette. Und denken Sie an die Vögel. Also wir hätten viel weniger Singvögel. Wir hätten aber auch weniger Fische, Süßwasserfische. Wir reden ja auch über Mücken. Und der Speiseplan von Süßwasserfischen besteht bis zu 90% aus Mückenlarven. Also ohne Mücken hätten wir auch keine Fische mehr und viele andere Tiere. Und das Zweite ist, Insekten bestäuben Pflanzen. 90% aller Pflanzen brauchen die Bestäubung von Insekten. Und da gibt es auch ein wunderbares Beispiel. Der Kakaobaum zum Beispiel wird nur von der winzigen Bartmücke bestäubt. Also ohne Mücken keine Schokolade. Oder ein Cheeseburger würde nur noch aus 2 Scheiben Brot bestehen. So wichtig sind die Insekten für unsere Lebensmittel.
Das werden, spätestens wenn man Ihnen jetzt zugehört hat, vielleicht auch viele Menschen anerkennen, diesen Nutzen von Insekten. Sie werden sich aber trotzdem von vielen Insekten bedroht fühlen und nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass sagen, gib mir den Honig, aber stich mich nicht. Das ist ein verständlicher Wunsch, aber lässt er sich erfüllen?
Ja, selbstverständlich. Wir müssen lernen, anders mit den Insekten umzugehen. Wir dürfen das Insekt nicht bekämpfen, wenn es bei uns im Haus ist, sondern wir müssen präventiv vorgehen. Wir müssen zum Beispiel Insektengitter einsetzen, damit die Insekten gar nicht mehr reinkommen ins Haus. Und somit stören sie uns nicht, wir müssen sie nicht bekämpfen. Und zweitens lassen wir sie draußen in der Natur, wo sie einen hohen ökologischen Wert haben.
Seit Jahrzehnten stellt Ihr Unternehmen Produkte zur Insektenbekämpfung her, das tun Sie immer noch, aber seit einigen Jahren haben Sie sich, ich habe es gesagt, auch Insektenschutz und Insektenrettung sich verlegt. Was genau bieten Sie denn auf diesen Gebieten an?
Wir bieten zwei Dinge an. Einmal bieten wir Rettungsprodukte an. Das heißt, unsere Insektenbekämpfung reduziert sich darauf, dass wir Insekten im Haus locken bzw. fangen und dem Kunden die Möglichkeit geben, diese Insekten nach draußen zu bringen. Aber jedes von unseren Produkten ist mittlerweile mit einem Büchlein über Insekten versehen, sodass sie ein richtig schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie Insekten irgendwo bekämpfen wollen. Und mit vielen Präventionstipps, damit man eben die Insekten draußen lässt. Also das eine ist die Produktwelt und das zweite ist, dass wir insektenfreundliche Lebensräume anlegen. Wir haben uns mit den Schäden unserer Produkte beschäftigt und kompensieren die durch die durch insektenfreundliche Lebensräume. Und ich habe seit Jahren immer mehr Anfragen, völlig branchenfremde Anfragen, sodass ich für wildfremde Firmen im ganzen Bundesgebiet insektenfreundliche Lebensräume baue. Und meine ganz große Vision ist, dass ich meine Mitarbeiter umschule zu Landschaftsgärtnern, dass ich also gar keine Produkte mehr herstelle, sondern wirklich nur noch die Insekten fördere. Und ich habe ein großes Netzwerk, eine große Organisation schon vor 8 Jahren gegründet, die heißt Insekt Respekt. Und das wird die Lobby der Insekten. Daran arbeiten wir intensiv mit vielen Veranstaltungen und Publikationen. Insekt Respekt heißt die.
Ihre Beschäftigten als Landschaftsgärtner umzuschulen, das dürfte aber, wenn ich das richtig einschätze, doch noch eine Utopie sein. Ich kann mir jedenfalls sehr viel mehr Leute vorstellen, die in die Bude einrennen, wenn es um Insektenbekämpfung geht. Aber bei den anderen Produkten ja nicht unbedingt Schlange stehen. Täuscht der Eindruck?
Der Eindruck täuscht leider nicht. Insekten sind immer noch zu wenig im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen. Vor 3 Jahren wurde die sogenannte Krefelder Studie veröffentlicht, wo man feststellen konnte, dass wir in den letzten 30 Jahren über 75% unserer Fluginsekten verloren haben. Aber das Insektensterben ist noch zu wenig verstanden worden und genauso auch der Wert der Insekten. So, und wenn ich dieses wenige Bewusstsein für Insekten habe, bin ich natürlich auch nicht bereit, Geld für insektenfreundliche Lebensräume auszugeben. Und deswegen mache ich seit Jahren weniger Umsatz. Das sehe ich, das finde ich auch nicht toll. Aber mir geht es um die Haltung. Und wenn ich Insektenbekämpfungsprodukte herstelle, dann muss ich mich auch für Insekten einsetzen. Also ich verursache den Schaden, also muss mich auch um den Schaden kümmern. Und bei mir ist eben die zweite Stufe noch dazugekommen, dass ich nicht nur einen Schaden kompensiere, sondern ich habe meine Leidenschaft für Insekten entdeckt und werde hier zum sehr, sehr großen Insektenförderer Deutschlands. Und Sie sagen, eine Utopie, die Mitarbeiter umzuschulen. Ja, ich gebe Ihnen recht. Also auf der einen Seite habe ich heute noch viel zu wenig Umsatz dafür. Und das Zweite ist natürlich auch schwierig. Wir sind hier Familienbetrieb, Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten bei uns arbeiten und die schütteln natürlich den Kopf zu einem schönen Teil noch über mich. Das wird schwierig, sie umzuschulen, aber ich biete das aktiv an und ich denke, es ist viel angenehmer, draußen in der Natur zu arbeiten, als den ganzen Tag von morgens bis abends am Fließband zu stehen und Spraydosen in Kartons zu packen.
Hans-Dietrich Reckhaus, Inhaber eines Unternehmens, das nicht mehr nur auf dem Gebiet der Insektenbekämpfung arbeitet, sondern gerade auch auf dem Gebiet des Insektenschutzes und Autor des Buches Warum jede Fliege zählt. Vielen Dank für das Gespräch heute am Weltmoskitotag. Und den nutzen wir jetzt gemeinsam mit dem Lyriker Jan Wagner zu einem Versuch über Mücken.
Versuch über Mücken. Als hätten sich alle Buchstaben auf einmal aus der Zeitung gelöst und stünden als Schwarm in der Luft. Stehen als Schwarm in der Luft, bringen von all den schlechten Nachrichten keine. Dürftige Musen, dürre Pegasusse summen sich selbst nur ins Ohr. Geschaffen aus dem letzten Faden von Rauch, wenn die Kerze erlischt, so leicht, dass sich kaum sagen lässt, sie sind, erscheinen sie fast als Schatten, die man aus einer anderen Welt in die unsere wirft. Sie tanzen, dünner als mit Bleistift gezeichnet, die Glieder. Winzige Sphinxenleiber, der Stein von Rosetta ohne den Stein. Thank you.
Der Hummelflug von Nikolai Rimski-Korsakow und zuvor ein Gedicht von Jan Wagner mit dem Titel Versuch über Mücken. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über fiese Viecher oder wie wir lernen, Insekten zu lieben. Vielleicht lernen wir das, wenn wir ins Kino gehen. Vielleicht aber auch gerade nicht, weil die Insekten im Film womöglich noch fieser sind als die Insekten in freier Wildbahn. Probieren wir es aus und schicken wir zu unserer eigenen Sicherheit den Kollegen Ulrich Sonnenschein vor an die cineastische Insektenfront und hören wir mal, wie heimisch er sich dort fühlt.
Es bedarf eines besonderen Gemüts, Insekten gern zu haben. Die meisten finden sie unangenehm, hässlich oder gar zum Fürchten. Diese Gemütslage greift der Film gerne auf und macht aus den kleinen Quälgeistern überdimensionale Horrorfiguren.
Nur ein toter Bug ist ein guter Bug.
In dem Science-Fiction Starship Troopers von Paul Verhoeven kämpft die Menschheit gegen die Insekten um das nackte Überleben.
Wir müssen dieser Bedrohung unseren Mut, unser Blut und unser Leben entgegensetzen. Sorgen wir dafür, dass die menschliche Zivilisation und nicht Insekten die unbestrittenen Herrscher dieser Galaxie sind und auch bleiben.
So grundsätzlich apokalyptisch geben sich nur wenige Filme, doch die Schreckensfigur ist beliebt. Schlicht Them heißt der Film im Original, der bei uns den bezeichnenden Titel Formicula trägt. Hier sind gigantische Killerameisen die tödliche Gefahr.
Born in that swirling inferno of radioactive dust were things so horrible, so terrifying, so hideous. There is no word to describe them.
Dieser Film wurde 1955 übrigens für seine Effekte mit dem Oscar ausgezeichnet. Circa 40 Jahre später kann der Film mit ganz anderen visuellen Effekten aufwarten. In Guillermo del Toros Mimic muss sich die Menschheit einem mutierten Volk von Killerschaben stellen, die im New Yorker Untergrund leben.
Im Labor sind alle gestorben.
Aber sie haben welche ausgesetzt.
Manchmal nehmen Insekten die äußere Gestalt ihres natürlichen Feindes an. Eine Fliege kann dann wie eine Spinne aussehen und eine Raupe wie eine Schlange. Sie vermehren sich.
Und jetzt hat dieses Wesen Menschengestalt.
Die übernatürliche Größe ist ein Moment des Schreckens. Das kann man aber auch umdrehen. In dem komödiantischen Science-Fiction »Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft« werden die Menschen ganz klein und die Angst vor harmlosen Insekten ganz groß.
Hochlebe Russell Thompson für die Flucht vor dem bösen Schmetterling.
Ja, auf damit, Ron.
Aber es gibt auch Filme, die nähern sich den Insekten an. Nicht unbedingt auf realistische Weise, wie in David Cronenbergs Naked Lunch, der eben keine Verfilmung des Romans von William S. Burroughs darstellt, sondern die Geschichte seiner Entstehung erzählt. Hauptfigur ist der Kammerjäger Bill Lee.
Exterminator.
Der hat keinen Zutritt zu Joe's Apartment. In der gleichnamigen surrealen Komödie von John Payson helfen sprechende Kakerlaken dem neuen Mieter Joe im Kampf gegen Immobilienspekulanten.
Ey, Mist! Halt es da draußen, die arme Sau!
Wie, das ist ja wohl der ekligste Käfer, den ich je in meinem Leben gesehen habe.
Das ist unser Mann
und unsere Konkurrenz.
Gänzlich zum Sympathieträger werden die Insekten dann im Animationsfilm, ob nun bei Disney oder dem Konkurrenten DreamWorks. Disneys Das große Krabbeln vermenschlicht die Insekten in ihrem natürlichen Lebensraum.
Ich bin verloren! Wo ist die Straße? Ich sehe die Straße nicht mehr! Was mache ich nur? Was mache ich nur?
Hilfe! Wir stecken hier für immer fest!
Keine Panik! Keine Panik! Wir sind erfahrene Spezialisten! Wir gehen um das Blatt herum! Sieh mir in die Augen! Ja, nicht wegsehen! Und du bist wieder auf der Straße!
DreamWorks hingegen benutzt sie in Ants eher als Spiegel der Kultur. Die Hauptfigur erinnert stark an Woody Allen.
Mein Job, damit will ich erst gar nicht anfangen, weil er macht mich echt fertig. Ich bin einfach kein Arbeiter, das sage ich Ihnen gleich. Ich fühle mich körperlich unzulänglich. Mein Leben lang konnte ich nie mehr als mein zehnfaches Körpergewicht heben. Und wenn wir es realistisch sehen, im Dreck wühlen, das entspricht nicht meiner Vorstellung von einem lohnenden Beruf.
Und dann gibt es natürlich noch zahlreiche Dokumentationen wie More Than Honey, die auf das ganz reale Sterben der Insekten hinweisen und die katastrophalen Auswirkungen für uns.
Ein Drittel von allem, was wir essen, gäbe es nicht ohne Bienen. Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben 4 Jahre später auch die Menschen aus.
Und egal, ob Einstein das wirklich gesagt hat, beziehungsweise ob das wirklich Einstein gesagt hat, am Ende von Ulrich Sonnenscheins Tour d'Horizon durch das Insektenkino landen wir, ebenso wie am Anfang, wieder bei einer Horrorvorstellung. Horror mit Insekten, Horror ohne Insekten, Angst und Schrecken oder zumindest Unbehagen scheint niemals weit zu sein, wo Insekten uns nahe zu kommen. In der Realität, im Film und vielleicht auch in der Literatur, was wir jetzt erkunden wollen, mit Hilfe von Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Wenn Sie in literarischen Werken nach Insekten suchen, stoßen Sie da auch auf jede Menge schreckliche Wesen?
Ja, haufenweise, wenn man überhaupt diese Pferdeäpfel-Assoziation abrufen darf. Und immer in der Top-Literatur. Goethe, Faust, da wird der Mephisto als Gott der Fliegen gekennzeichnet. Er kann auch als Pudel auftauchen und er kann eben auch einen Pferdefuß haben, aber er kommt eben als Gott der Fliegen rein. Und ein Text, den jeder Abiturient gelesen haben muss, und das ist wohl der berühmteste Insektentext, den wir haben in der Weltliteratur, ist natürlich von Kafka, die Verwandlung, diese Horrorvorstellung, auf einmal als Käfer wach zu werden. Und dazwischen ist ein ganz, ganz weites Feld. Die Literatur selbst hat sozusagen Insektenqualität. Sie schwört mit verrückten Motiven durch die Kulturepochen und macht uns mit Insekten vertraut und macht uns natürlich auch Angst vor Insekten.
Der Schrecken, den Insekten im Film verbreiten, das haben wir eben von Ulrich Sonnenschein gehört, kommt oft auch dadurch zustande, dass Insekten klein sind und nichtsdestoweniger bedrohliche Kräfte entwickeln oder sogar unversehens größer werden, als sie es von Natur aus sind. Spielt diese Ambivalenz von Schein und Sein auch in der Literatur eine Rolle?
Das ist wohl in einer der populärsten Bildgeschichten, die wir haben, der von Max und Moritz, der Fall. Da wird ja Onkel Fritze geärgert von Max und Moritz, indem sie ihm Käfer in das Bett reintun. Und erst ist das ein ganz angenehmes Kribbeln. Das geht fast ins leicht Erotische über. Und dann merkt man, aha, dieser Kitzel ist zu viel, den trage ich nicht mehr, sagt der Onkel Fritz. Es ist eine der weniger üblen und tödlichen Streiche, die Max und Moritz spielen. Aber es ist, glaube ich, wirklich einigermaßen signifikant, dass in der populärsten Bildgeschichte, die wir in der deutschen Literatur haben, eben so ambivalente Käfer, Krabbeltiere vorkommen.
Ist denn das Interesse, das literarische Interesse an Insekten ja etwas sehr Altes? Hat es das im Grunde schon ganz früh gegeben?
Ja, werfen wir einen Blick ins Alte Testament, das wissen wir, auch wenn wir heute nicht mehr so bibelkundig sind wie sonst. Zu den 7 ägyptischen Plagen gehört natürlich die Insektenplage. Und dann sind die Ägypter fix und fertig und das Volk Israel kann ausziehen. Also es ist wirklich im kollektiven Gedächtnis ganz, ganz tief verankert. Und das gilt natürlich auch in ganz anderen Bereichen. Ich war selbst erstaunt, als ich es nachgeschlagen habe, dass die Insektenfolter schon bei Plutarch und bei Lukian, also bei antiken Autoren, vorkommt. Und es ist ja in der Tat eine Horrorvorstellung für jeden, dass man gefoltert wird, indem man Milch und Honig ins Gesicht und andere Körperteile gestrichen bekommt. Und dann wird man den Insektenpreis gegeben, die in jeder Körperöffnung sich zu Gute tun. Eine grauenhafte Vorstellung. Also diese kleinen Krabbeltiere sind eben lustig wie bei Onkel Fritz. Sie können aber auch der Inbegriff der übelsten Folter sein.
Und letzteres scheint auch in der Literatur, so ist jedenfalls der bisherige Eindruck, den ich aus unserem Gespräch mitnehme, scheint dominierend zu sein, der Schrecken, den die Insekten verbreiten. Da drängt sich natürlich frei nach Erich Kästner die Frage auf, Herr Hörisch, wo bleibt das Positive?
Die Schmetterlinge. Es gibt eine Gattung von Insekten, die finden alle ganz klasse. Das ist die Psyche, die Schmetterlingsverwandlung. Da haben wir eben wirklich eine Metamorphose von einem hässlichen Tier, der Raupe, in den Schmetterling. Auch die Ameise kommt ja einigermaßen gut weg, als fleißige Ameise. Und natürlich die Bienen mit einer gewissen Ambivalenz. Wir alle wissen, wir haben es ja in dem ersten Beitrag gehört, wie wichtig die Bienen dafür sind, dass wir überhaupt eine Fauna haben und dass wir Gemüse und Äpfel und dergleichen mehr haben. Also es gibt gute Insekten, aber meistens sind es eben wirklich grauenhafte Insekten, auch wenn es gar keine sind. Eine Spinne ist ja zoologisch gesehen kein Insekt, aber sie wird von der Literatur als Insekt wahrgenommen. Und etwa so ein frommer Autor wie der Schweizer Pfarrer Gotthelf hat mit der schwarzen Spinne dringende Lektüreempfehlung für diesen insektenreichen Sommer. Einen der größten Horrortexte geschrieben, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also eine Spinne zu sein, das ist eine grauenhafte Vorstellung, in eine Spinne verwandelt zu werden. Dann noch lieber wie bei Kafka in einen Käfer.
Im Filmbeitrag von Ulrich Sonnenschein war vorhin von sprechenden Kakerlaken die Rede, also von einer Vermenschlichung, wie es sich ja zum Beispiel auch in der literarischen Gattung der Fabel gibt. Hat die Gattung der Fabel Verwendung für Insekten?
Ja, eindeutig. Die Biene kommt am laufenden Band vor, ein Standardmotiv. Aber eben auch die Insekten und die Mücken, die übrigens auch religiös konnotiert sind. Wie konnte der liebe Gott es zulassen, dass überhaupt Mücken entstehen? Fragt im frühen Christentum der Bischof Marcion. Und seine Antwort ist, das hat der liebe Gott nicht gemacht, das hat der Böse dem Jörg gemacht. Also eines der Grunddenkmotive in der frühen Christenheit und in der Gnosis, in der sogenannten, wo kommt das Böse her? Es kommt letztlich von den Mücken. Also die ganz kleinen Dinge sind eben diejenigen, die man nicht als gefährlich wahrnimmt. Und deshalb eben die Aufmerksamkeit, die die Literatur hat für Schwarmintelligenz, für nicht groß und hoppla, hier komme ich attitüdenhaft auftretende Figuren, sondern eben das Hinterhältige an den Insekten, dass man sie unterschätzt und dann können sie die großen, großen Quälgeister werden.
Sie haben den Überblick über die Literatur, die es schon gibt, die geschrieben wurde. Welches Werk über Insekten sollte Ihrer Ansicht nach unbedingt noch geschrieben werden?
Eine gute Frage. Vielleicht ein Werk, das deutlich macht, dass der Kammerjäger...
Ja, das ist nun in der Tat bezeichnend, dass ausgerechnet jetzt die Leitung abbricht, wo wir uns auf das Terrain der Zukunft wagen. Vielleicht gelingt es uns ja, die Antwort von Professor Hörisch doch noch zu Ende zu hören. Nachdem wir jetzt viel über Literatur gesprochen haben, die es schon gibt, ist es natürlich schon interessant. Und er scheint ja eine Idee zu haben, was für ein Werk über Insekten die Literatur vielleicht doch noch gebrauchen könnte. Ich beobachte hier, wie die Kollegen versuchen, ihn doch wieder an die Strippe zu bekommen. Jetzt höre ich was. Herr Professor Hörisch, Sie sind wieder da? Nein, das war offensichtlich ein Insekt, das irgendwie durch den Kopfhörer gekrabbelt ist. Er ist nicht da. So bleibt diese Frage leider ungeklärt, aber das liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass Prognosen eben schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen. Auch wenn er es nicht mehr hört, vielen Dank an Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. So, und jetzt blicken wir, so schwer es auch fällt, auf von den Büchern und schauen mit dem früh verstorbenen britischen Singer-Songwriter Nick Drake aus dem Fenster und hängen seinen Gedanken darüber nach, wie hart das Leben ist für eine Fliege.
Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun. And the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. So come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for the fly.
Von The Fly, der Fliege, die der britische Singer-Songwriter Nick Drake in seinem gleichnamigen Lied beobachtet, kommen wir wieder zurück zu den fiesen Viechern, denen der Tag in HR2 Kultur heute Abend am Welt-Moskito-Tag gewidmet ist. Allerdings mit dem Untertitel »Wie wir lernen, Insekten zu lieben«. Vielleicht können wir das sogar so gründlich lernen, dass uns Insekten schmecken. Natürlich dürfen wir sie dazu nicht allzu sehr lieben, denn dann würden wir es ja nicht über uns bringen, sie zu essen. Aber wir sollten sie natürlich auch nicht allzu sehr verabscheuen, denn dann würden wir womöglich keinen einzigen Bissen probieren, geschweige denn herunterbekommen. Klar, Insekten sind indirekt wichtig für unsere Nahrung, das haben wir vorhin schon gehört, weil sie Pflanzen bestäuben, die uns entweder selbst zur Nahrung dienen oder von Tieren gefressen werden, die uns zur Nahrung dienen. Aber dass Insekten uns auch direkt als Nahrungsmittel dienen können? Nun, in der Bibel steht, dass Johannes der Täufer sich von Heuschrecken ernährte. Ob sie glasiert waren oder auf Couscous-Salat gereicht wurden, davon spricht die Bibel nicht. Aber was kulinarisch so alles geht mit Insekten, davon berichtet uns jetzt meine Kollegin Lea Schäbaum.
Ein Wurm im Apfel oder ein Käfer im Salat, das finden wir eher eklig. Aber wie steht es um Mehlwurm, Schokoladenberge oder Grillenpesto? Essbare Insekten sind in vielen anderen Ländern selbstverständlich. Auf dem deutschen Lebensmittelmarkt begegnen wir ihnen oft noch mit Skepsis. Dabei gibt es laut Verbraucherzentrale rund 2000 essbare Insektenarten. Dazu gehören vor allem Heuschrecken, Krillen und Mehlwürmer, aber auch Käfer, Raupen und Ameisen. Sucht man online nach essbaren Insekten, wird man schnell fündig. Insekten-Tagliatelle, geröstete Krillen in Allgäuer Wildkräutern oder Energieriegel mit Sesam, Mandeln und Würmern. Auch einige Supermarktketten werben online für Insektensnacks und bescheinigen ihnen besonders gute Nährwerte. Das bestätigt Professor Guido Ritter vom Fachbereich Ökotrophologie an der Uni Münster.
Insekten stehen in direkter Konkurrenz zu tierischen Eiweißprodukten, Fleisch verschiedener Art, aber auch pflanzlichen Produkten. Insekten haben deshalb ein besonderes Potenzial, hier in den Markt hineinzukommen und auch zu wachsen, weil sie ein sehr hochwertiges Eiweiß darstellen und in vielfacher Hinsicht auch nachhaltig sind.
Denn Insekten sollen bis zu 100 Mal weniger Treibhausgasemissionen verursachen als die Produktion von Rindfleisch. Laut Verbraucherzentrale ist außerdem der essbare Anteil von Insekten mit 80% wesentlich höher als bei Rindern. Dort beträgt er demnach nur 40%. Aber viele Tierschutzfragen seien noch nicht geregelt. Es gebe zum Beispiel noch keine klaren Vorgaben zur Haltung, Zucht und Tötung von Insekten. Trotzdem gibt es schon reichlich Insektenprodukte, unter anderem den Insektenburger, hergestellt aus Buffalo-Würmern. Die sollen aber laut Miterfinder Max Krämer vom Hamburger Startup Bug Foundation auf keinen Fall zu sehen sein.
Wir haben von vornherein gesagt, wir wollen, dass man keine Insektenteile im Produkt sieht, weil einfach ja, der Kunde davon erstmal abgeschreckt wäre. Und wir wollen auch wirklich ein Produkt machen, was einfach Mainstream-tauglich ist, weil wenn die Leute es nicht mögen, dann kann es so nachhaltig und so gesund sein, wie es will, dann wird es halt keiner kaufen.
Aber auch wenn man die Insekten nicht auf den ersten Blick sieht, auf der Verpackung muss deutlich gekennzeichnet sein, wenn sich Insekten in Lebensmitteln befinden. Das Risiko, aus Versehen einen Müsliriegel mit Würmern zu erwischen, ist also ziemlich ausgeschlossen.
Und das ist beruhigend, denn mag es auch noch so viele essbare Insekten geben, mag der Nährwert von Insekten auch noch so groß sein und mögen inzwischen auch noch, jetzt ist mir gerade ein Insekt in die Kehle gerutscht offensichtlich, man wird ja richtig verfolgt davon. Ich werde mich mal räuspern, Vorsicht. So, jetzt geht's besser. Also, mag es auch noch so viele essbare Insekten geben, mag der Nährwert von Insekten auch noch so groß sein und mögen inzwischen auch noch so viele insektenhaltige Speisen entwickelt worden sein. Ohne Vorwarnung werden sich die meisten von uns wohl nicht an diese zubereiteten Insekten herantrauen. Obwohl vielleicht gerade das der beste Weg sein könnte, denn wer weiß, vielleicht lässt sich der Geschmack von Insekten viel besser erkunden und würdigen, wenn man erst einmal nicht weiß, was man da gerade probiert. Volker Dammann ist Insektenkoch. Er hat vor 8 Jahren die Firma Snack Insects gegründet und ist Verfasser des Insektenkochbuchs. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie war das, als Sie Ihr erstes Insekt gegessen haben? Können Sie sich erinnern?
Ja, tatsächlich kann man schon sagen, dass ich da auch so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Auf der anderen Seite, ich esse auch Garnelen und Schnecken und so weiter. Deshalb war das vielleicht nicht ganz so das Problem wie vielleicht bei anderen. Aber natürlich bin ich kulturell nun auch nicht anders aufgewachsen, sag ich mal. Und ist auf jeden Fall eine Überwindung. Aber wenn man sich einmal getraut hat und probiert, merkt man eigentlich, dass das prinzipiell recht unspektakulär ist, das Ganze.
Einmal probieren ist was anderes als regelmäßig probieren und nochmal was ganz anderes ist es, sich dann als Insektenkoch zu spezialisieren. Wie kam es dazu?
Ja, gut, das ist natürlich ein Teil des Ganzen, sag ich mal. Wir vertreiben eben Insekten zum Kochen, entwickeln Insektenlebensmittel, also Snacks, Riegel, Müsli, Nudeln und so weiter, wo eben dieses nachhaltige Protein dann auch verarbeitet wird. Und als wir damit starteten, 2012, haben wir uns eben mit dem Thema überhaupt befasst. Und da gab es eben keinerlei Rezepte oder so, wie heutzutage im Internet. Jetzt findet man halt wirklich viel. Und so haben wir eben den Kunden angefangen, Rezepte online zur Verfügung zu stellen. Dann kam das Insektenkochbuch und dann fingen wir eben an, auch Kochkurse zu geben. Von daher war das so ein fließender Übergang.
Was begeistert Sie denn an Insekten?
Naja, wenn man sich halt mal mit dem Thema so auseinandersetzt und sieht, dass das eben eigentlich bei uns hierzulande nur eine kulturelle Barriere ist und überall auf der Welt eben Insekten als normales Nahrungsmittel gelten oder auch genutzt werden, ist das natürlich schon ein gewisser Ansporn, den Leuten hier zu zeigen, dass das durchaus essbar ist, das Ganze. Und eben mit dem Nachhaltigkeitsaspekt im Hintergrund eben auch eine durchaus sinnvolle Sache.
Ich habe mir auf Ihrer Website ein paar Bilder angeschaut von den Insektenspeisen, die Sie anbieten. Und als ich das gesehen habe, da habe ich mir gedacht, die Aufbereitung macht doch eine Menge aus. Wenn mir da ein Insekt zwischen einer Erdbeere und einem Tupfer Schokoladensauce präsentiert wird, dann bin ich gleich viel offener dafür. Ja. Auf welche Ihrer Insektenkreationen sind Sie denn besonders stolz?
stolz ist vielleicht das falsche Wort, ich bin ja auch kein gelernter Koch. Das ging tatsächlich eher darum, dass man alltägliche Sachen, die man von klein auf gerne isst, jetzt kombiniert und daraus Insektengerichte macht, um einfach den Leuten auch zu zeigen, ey, das ist gar nicht so außergewöhnlich und gar nicht so exotisch, wie ihr denkt. Kombiniert doch einfach euer Lieblingsrezept mal mit essbaren Insekten.
Dann bringen Sie uns nochmal im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack. Wie schmecken denn zum Beispiel Mehlwürmer oder Heuschrecken oder Grillen und wie unterscheiden die sich voneinander in ihrem Geschmack?
Eigentlich ist das tatsächlich recht unspektakulär. Die Insekten, die wir anbieten und auch verarbeiten, die werden gefriergetrocknet. Das heißt, denen wird vorab die Flüssigkeit entzogen. Also man hat ein ganz leichtes, knuspriges Produkt, vielleicht wie Cornflakes vergleichbar. Und der Grundgeschmack, wenn man jetzt wirklich nicht mit Gewürzen oder Marinaden oder so daran geht, ist bei Mehlwürmern vergleichbar vielleicht mit Sonnenblumenkern. Buffalo-Wurm geht so ein bisschen in die Haselnuss-Richtung. Und bei Grillen, na, vielleicht ein Zwischending zwischen Krabben-Chip und Champignon. Aber prinzipiell kann man sagen, dass das tatsächlich eher davon abhängt, wie man die Zubereitung bzw. mit welchen Gewürzen man das Ganze dann abschmeckt.
Geschmäcker sind verschieden. Geschmäcker können sich auch entwickeln. Hat, wie wir ja auch schon gesagt haben, viel mit Gewohnheiten oder Vorurteilen auch manchmal zu tun. Ja. Welche Erlebnisse haben Sie denn mit Ihrer Kundschaft bzw. gerade auch mit Leuten, die Sie erst noch als Kundschaft gewinnen müssen? Stoßen Sie da auf große Skepsis?
Skepsis, also eher Neugierde, würde ich sagen. Klar, als wir damit angefangen haben und das Thema medial eben nicht so bekannt war, da wurde man natürlich schon eher in diese Dschungelcamp-Ecke gestellt und da ging es für die allermeisten um eine Mutprobe, sag ich mal. So, mittlerweile ist eben schon viel darüber auch berichtet worden, dass eben auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt da eine große Rolle spielt, die Zucht ökologisch sinnvoll ist, hochwertiges Protein erzeugt wird und so weiter. Von daher hat man eigentlich in den letzten Jahren schon deutlich gemerkt, dass die Leute einfach schon aufgeschlossener sind. Das ist jetzt nicht so, dass jeder das in seinen täglichen Speiseplan übernehmen möchte, aber es ist schon so, dass wenn man auf einer Messe oder bei einer Verkostung die Sachen anbietet, dass tatsächlich sehr viele das probieren.
Stößt Ihre eigene Insektenvorliebe eigentlich auch schon mal an Grenzen? Gibt es Insekten oder Insektenspeisen, bei denen Sie sagen, nein, danke?
Ja, klar. Ja klar, ich renne auch nicht nachts durch den Wald und sammle mir irgendwelche Sachen ein. Das nur nicht. Bei mir konzentriert sich das tatsächlich auch eigentlich nur auf diese vier gängigen Arten, mit denen wir tagtäglich hier zu tun haben. Klar, ich würde auch irgendwas anderes mal probieren, aber ich bin auch nicht jetzt so der Typ, der alles in die Pfanne haut, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So auch nicht.
Volker Dammann, Insektenkoch, Gründer der Firma Snack Insects und Verfasser des Insektenkochbuchs. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir zu einer Fliege in der Salbe. Klingt auch wie ein Insektenrezept, ist aber die wörtliche Übersetzung eines Refrains. Er lautet im Original I'm the fly in the ointment und ist der Refrain eines Liedes der britischen Band Wire mit dem Titel I'm the fly.
Yes, I am the fly in the ointment. I'll shake it down to say please as you accept the next dose of disease.
I am the fly, singt die britische Band Wire für uns heute am Weltmoskitotag. Und aus Anlass dieses Tages heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend fiese Viecher oder wie wir lernen, Insekten zu lieben. Und es geht dabei, wie Sie gemerkt haben, beileibe nicht nur um Moskitos, sondern jetzt zum Beispiel um die Bettwanzen. Auch sie können sehr fiese Viecher sein und gerade mit ihnen hat meine Kollegin Karin Fuhrmann vor nicht allzu langer Zeit ihre piesackenden Erfahrungen gemacht.
Sie sind so, so klein, aber gut für einen großen Schrecken. Er ereilte uns noch nicht in dem Augenblick, als unser Sohn anrief, der ein paar Tage zu Besuch gewesen war. Seine WG-Mitbewohnerin hatte Stiche, die sie so noch nicht kannte. Der Arzt ordnete sie den kleinen braunen Tierchen zu, die nachts zubeißen, wenn alles schläft. Bettwanzen. Bettwanzen. Na und, haben wir da noch gedacht, ein paar Stiche halt. Und für unerwünschte Tierchen gab es bisher noch immer Lösungen in unserem Haushalt. Mein Sohn hatte die Lage da schon langsam erkannt. Das Zimmer der Mitbewohnerin wurde luftdicht abgeklebt. Sie zog zu ihrem Freund. Dessen Freude war verhalten. Die WG wurde durchsucht, vergeblich, denn tagsüber verstecken sich die Tierchen. Alle WG-Bewohner hatten in der letzten Zeit bei Freund oder Freundin oder bei den Eltern genächtigt. Wanzentier auf Wanderschaft. Mittlerweile hatten auch wir gegoogelt und da war er, der Schreck. Bettwanzen sind nicht nur im Bett, da kommen sie nur nachts vorbei. Ansonsten lagern sie in kleinsten Ritzen und Ecken. Mit ihren 3 bis 5 Millimetern passen sie überall rein, wo weder Staubsauger noch Wischmopp hinkommen. Gerne kleben sie dort auch ihre Eier hin. Die Fortpflanzung funktioniert sehr effektiv. Sie kommen monatelang ohne Nahrung aus und machen sich nachts auf den Weg durch die ganze Wohnung, wenn es im erstbesten Bett nichts mehr zu knabbern gibt. Die WG meines Sohnes versuchte es mit gutem Zureden, stellte Fallen auf, streute Gesteinsmehl, damit den Bettwanzen wenigstens der Weg zu den Schlafenden verwehrt wurde. Erste Versuche eines Kammerjägers zur lokalen Bekämpfung blieben erfolglos, waren aber trotzdem kostspielig. Wir streiften allabendlich durch das Zimmer, in dem unser Sohn genächtigt hatte, und suchten die Wände ab. Aber welchen Reiz haben Wände schon für eine Wanze? Ritzen, Ecken, Fußleisten, Steckdosen, nachts Bettwärme, das mag sie. Aber niemand wollte sich auf die Lauer legen und freiwillig seine Haut der Wanze darbieten, die vielleicht bei uns eingezogen war. Obwohl das nach Rat der Fachleute das Tier in seinem Einflussbereich begrenzt. Wo es lecker Essen gibt, da fühlt es sich wohl und bleibt, bestenfalls in diesem einen Zimmer. Aber war die Wanze überhaupt da? Hatte unser Sohn uns das eingewanderte Insekt überhaupt gebracht? Wir klebten die Zimmertür ab und legten, Tipp aus der Bettwanzenjäger-Community, eine Falle aus. Die Türschwelle präparierten wir abends mit doppelseitigem Klebeband. Sollte uns das Tier auf den Leim gehen? Am nächsten Morgen ein kleiner brauner Punkt. Wir isolierten das etwas im Insektenforscherdöschen aus längst vergangenen Kleinkinderzeiten und kramten das USB-Mikroskop der Forschersöhne hervor. Fazit der einschlägigen Netzrecherche: positiv. Der herbeigerufene Kammerjäger beruhigte. Mit nur einer kann man fertig werden. Vielleicht war sie ein Mitbringsel und hauste ohne Anhang bei uns. Sonst könnte er uns auch anders helfen. Alle Zimmer müssten auf über 60 Grad hochgeheizt werden für 24 Stunden. Dafür werden spezielle Heizgeräte benötigt, kosten viele 100 € pro Zimmer. Einige Nächte lauschte ich, ob zarte Wanzenfüßchen an unseren Bettpfosten scharrten, und dachte darüber nach, was wir eigentlich mit dem Geld für die Wanzenjagd sonst anfangen könnten. Die Klebebandfalle blieb leer, tagelang. Glück gehabt. In der WG meines Sohnes dagegen feierten die kleinen braunen Schaber fröhliche Urständ. Immer wieder tauchten Exemplare aus der Bettwanzenfamilie auf. Dann hieß es, durchgreifen. Alle Zimmer wurden präpariert. Nur noch das, was Hitze aushält, blieb in der Wohnung. Empfindlicheres, wie das geliebte Saxophon zum Beispiel, verschwand für lange Zeit aus dem Haushalt, musste, wenn es irgendwie ging, für 6 Monate luftdicht verpackt auf bessere Zeiten warten. Die Kleider landeten in der Tiefkühltruhe und schließlich waren die ungeliebten Hausgäste eine Gelegenheit, endlich Unnötiges auszusortieren. Die WG brauchte die Heiztherapie. Die hohen Summen für einen Kammerjäger waren aber nicht aufzubringen. Da tat sich eine unerwartete Lösung auf. Ein anderer Bettwanzengeplagter hatte sich ein Heizgerät angeschafft und vermietete es nach erfolgreichem Einsatz in den eigenen 4 Wänden kostengünstig an andere Opfer weiter. Immer mehr Menschen, erzählte er, haben mit der Bettwanzenplage zu tun. Sein Laden läuft. Und das hat er uns allen zu verdanken. Die Wanze wandert in Flugzeugen, in Hotels, in Second-Hand-Läden, von Wirt zu Wirt, und wir machen es ihr leicht dabei. Mein Sohn kehrte nach ausführlichem Einsatz der Heizgeräte die Leichen der Bettwanzen zusammen. Ritzen und Ecken blieben noch eine Weile mit Gesteinsmehl präpariert und unter Beobachtung. Beim Abliefern der gemieteten Gerätschaften zur Bettwanzenvernichtung schwärmte der Vermieter von seinem neuen Geschäftsmodell und zitierte einen Experten. Es gäbe nur zwei Arten von Menschen, konstatierte der. Die, die die Bekanntschaft mit Bettwanzen schon gemacht haben und die, die die Bekanntschaft noch machen werden. Also wir sind durch.
Hoffen wir das Beste für meine Kollegin Karin Fuhrmann und ihre Familie samt Sohn und WG ihres Sohnes. Und hoffen wir, dass möglichst wenige von uns noch dadurch müssen, durch die Bekanntschaft mit den Bettwanzen. Professor Sven Klimpel, Biologe und Parasitologe an der Universität Frankfurt. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Sind solche Bettwanzen eigentlich gefährlich?
Na, prinzipiell die Insekten nicht. Die Stiche können recht unangenehm sein und es kann immer zu Sekundärinfektionen kommen. Das heißt also, an einer Einstichstelle kann es zu bakteriellen Sekundärinfektionen dann kommen und die können schon unangenehm sein. Aber prinzipiell braucht man sich vor diesen Bettwanzenstichen keine großen Sorgen machen.
Die Insekten, die wir hier in Deutschland haben, sind sowieso ja schon sehr zahlreich, aber sie sind noch zahlreicher geworden in den letzten Jahren, denn Deutschland ist, wenn man so will, ein Insekteneinwanderungsland geworden. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, das kann man tatsächlich so bezeichnen. Das hat mit den klimatischen Verhältnissen zu tun und mit den sehr milden Wintern und sehr feuchtwarmen Sommern. Und da gibt es ganz unterschiedliche blutsaugende Insekten, die immer mehr zu uns kommen. Das sind zum Beispiel die ganz normalen Stechmücken wie die Tigermücken. Da gibt es drei Arten, die sich bei uns bereits ausgebreitet haben und sesshaft geworden sind. Es sind Kriebelmücken, es sind Gnitzen, es sind Sandmücken. All diese Insekten kommen jetzt bei uns vermehrt vor. Und in naher Zukunft sagen wir oder prognostizieren wir, dass über Vektoren, also über blutsaugende Insekten übertragene Infektionskrankheiten, also zum Beispiel Viren, Bakterien oder auch Parasiten, stark zunehmen werden. Das werden noch so 10 Jahre dauern. Aber wir gehen davon aus, dass wir immer mehr damit zu tun haben werden.
Ist das eine Entwicklung, die uns Sorge machen muss? Schleppen diese Insekten womöglich gefährliche Krankheiten ein?
Ja, das ist eine gute Frage. Deshalb ist das, was wir beide machen, sehr wichtig. Also ich finde so Informationen, Aufklärung für die Bevölkerung ist absolut wichtig, um Informationen besser einordnen zu können. Gefährlich möchte ich erstmal nicht sagen. Wir sind sehr früh dabei, die ganzen Sachen uns anzuschauen. Wir forschen darüber sehr intensiv in Großprojekten. Wir haben Fallen bundesweit aufgestellt, wo wir nachschauen, welche Insekten kommen wo vor und welche Krankheitserreger tragen sie in sich. Und das soll in eine so Art Frühwarnsystem münden, wo wir rechtzeitig darauf hinweisen können und präventive Maßnahmen ergreifen können, also Bekämpfungsmaßnahmen ergreifen können gegen die Insekten, die das übertragen können.
Was können die denn so im Einzelnen übertragen? Malen wir ruhig mal die Schreckensszenarien weiter, wenn sie, sofern sie realistisch sind natürlich.
Also eigentlich möchte ich das natürlich gar nicht, aber es gibt natürlich bestimmte Krankheitserreger, die auch in Europa bereits vorkommen. Das ist das West-Nil-Virus, darüber forschen wir sehr intensiv. Wir wissen, dass in Europa, in Südeuropa tatsächlich das West-Nil-Virus vorkommt, in Deutschland noch nicht. Wir gehen davon aus, dass es in naher Zukunft vorkommt. Kommen wird. Es gab eine Epidemie von 1999 bis 2008 in den Vereinigten Staaten, wo von Osten nach Westen sich das West-Nil-Virus ausgebreitet hat. Dort hat man gedacht, dass es die invasiven Mückenarten sind, also die Tigermücken, aber es stellte sich auch heraus, dass die einheimischen Mücken dort sehr gute Vektoren, also Überträger dieser Viren sind. Und wir gehen auch davon aus, es ist in Laborversuchen geglückt, oder naja, nicht geglückt, aber wir konnten nachweisen, dass auch unsere einheimischen Mücken neben den invasiven Arten das West-Nil-Virus zum Beispiel übertragen können. Zika-Virus spielt da eine Rolle. Da haben wir das ja alle mitbekommen zu der Fußball-Weltmeisterschaft. In Frankreich ist es aufgetreten. In Europa kann es auftreten. Auch hier sind Mücken, die dort invasiv sind, verantwortlich für die Übertragung. Und es gibt noch einige andere Krankheitserreger, die wir im Auge haben, die aber noch nicht so präsent sind, wie man sich das, oder wir hoffen das nicht, dass sie präsenter werden. So möchte ich es formulieren.
Ich habe gelesen, gerade die Insekten, die gebietsfremd sind, die also ursprünglich nicht hier beheimatet sind, sondern eben eingeschleppt werden, auf welchem Weg auch immer, die seien besonders gefährlich. Ist da was dran an diesem mutmaßlichen Zusammenhang?
Ja, prinzipiell ist die Mücke natürlich an sich nicht gefährlich, aber sie können etwas, was im Tierreich evolutiv, also im Lauf der Geschichte sich entwickelt hat im Tierreich, sie haben sind vektorkompetent. Das heißt also, die Viren, die sie beherbergen, brauchen immer tierische Zellen zum Beispiel, entweder den Menschen oder von diesen Überträgern, den Mücken, dass sie nachgebaut werden. Sie können sich selber nicht vermehren und sich nachbauen, sondern sie müssen die Wirtszellen anleiten, damit sie nachgebaut werden. Und das funktioniert in den Mücken sehr gut. Also diese Viren nutzen quasi die Mücken, um nachgebaut zu werden. Und wenn eine bestimmte Anzahl an Viren da ist, werden die mit dem Blutsaugakt übergeben an zum Beispiel Tiere oder den Menschen. Und dann kann es dort zu Infektionen, zum Ausbruch von Krankheiten kommen. Das funktioniert mit diesen tropischen Mücken, den invasiven Mücken, relativ gut. Da ist dieses Vektorkompetenzgefüge sehr gut ausgeprägt. Also die sind sehr gut geeignet dafür, Virenvermehrung und Virenverbreitung, dass das dort sehr gut funktioniert. Das können unsere Einheimischen auch, aber nicht ganz so gut wie diese tropischen invasiven Mückenarten.
Nun haben wir ja immer wieder in dieser Sendung auch vom Nutzen der Insekten gesprochen. Mhm. Steigt dieser Nutzen, wenn wir mehr Insekten hier haben durch diese Eingewanderten, oder ist da eigentlich jetzt schon, haben wir schon genügend und die, die da eingewandert sind oder eingeschleppt worden sind, die sind eigentlich entbehrlich?
Ja, das ist eine gute Frage, die Sie stellen. Wir sprechen ja von Insektensterben und es betrifft natürlich viele Insekten, die bei uns keine guten Lebensbedingungen mehr haben, aufgrund der Agrarwirtschaft und ähnlichem Insektizideinsatz, dass zum Beispiel die blütenbestäubenden Insekten stark in Mitleidenschaft getreten sind. Insbesondere die schönen Tagfalter und Nachtfalter sind ja in starker Mitleidenschaft gezogen. Die Mücken haben das natürlich nicht, weil die Mücken brauchen im Prinzip keine Blüten, sondern nur die Männchen, die ernähren sich vom Blütensaft, sondern sie brauchen das tierische Eiweiß, um sich zu vermehren. Deshalb sind die Mücken relativ unempfindlich gegen bestimmte Veränderungen und Blütenstände und ähnliches. Die sind sehr häufig. Ich glaube, dass die Mücken und blutsaugende Arthropoden sich gut weiterentwickeln werden und ausbreiten werden. Andere Insektenarten, die wie gesagt Blütenstaub oder Nektar brauchen, tatsächlich in großer Mitleidenschaft gezogen sind. Sie haben für das Ökosystem schon eine Funktion, das darf man nicht unterschätzen. Mücken sind ja bei uns schon ewig vorhanden und sie dienen zum Beispiel Vögeln oder auch Kleinsäugern als Nahrungsgrundlage. Aber wenn sie ins Wasser gehen, haben sie auch eine große Funktion im Wasser, weil sie dort auch den wasserlebenden Organismen wie Fischen, Kaulquappen oder anderen Wasserinsekten auch als Nahrungsgrundlage dienen. Es hängt damit zusammen, dass der Lebenszyklus einmal ans Wasser gebunden ist. Dort entstehen die Larven und aus dem Wasser dann an der Oberfläche über Puppen entstehen dann die adulten Mücken, die dann das Ganze wieder nach vorne bringen. Also kann man schon sagen, sie haben für das Ökosystem, für die Nahrungskette schon eine Funktion und sind schon ein bedeutender eine große Nahrungskomponente für viele Organismen. Ja.
Professor Sven Klimpel, Biologe und Parasitologe an der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Fiese Viecher oder wie wir lernen, Insekten zu lieben. Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und egal, ob Sie heute Abend gelernt haben, Insekten zu lieben oder nicht, oder ob Sie es vielleicht gar nicht lernen wollen oder ob Sie es schon vorher gar nicht zu lernen brauchten. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen angenehmen guten Abend, möglichst ohne Belästigungen von wem auch immer. Everywhere you'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that plans